Wir wissen nicht viel von ihr. Wir kennen keinen Namen. Wir wissen nur eins, dass ihr Leben ziemlich schwarz ausgesehen hat. Ziemlich hoffnungslos, dunkel. Wir wissen eins von dieser Frau. Sie war lange Zeit krank. 12 Jahre, sagt Bibler. 12 Jahre hat sie unter Blutfluss geleidet. Und die Geschichte, die wir heute Morgen anschauen, die startet aber nicht mit einer Frau, sondern die startet mit einem Mann. Und zwar mit dem Jairus. Der Jairus, ein Synagogenvorsteher, er ist sozusagen der Oberste, der Chef von der dortigen Synagoge. Er war ein angesehener Mann, ein wichtiger Mann. Er war bekannt und jeder hat gewusst, oh, wenn der Jairus kommt, dann gehe ich einmal aus dem Weg. Und gerade mit dem Mann ist Jesus unterwegs. Unterwegs zum Jairus, seiner Tochter. Wir wissen, die ist 12 Jahre alt und wir wissen aus der anderen Evangelie, dass sie seine einzigste Tochter, sein einzigste Kind war. Und so ist Jesus mit diesem wichtigen Mann von dem Dorf unterwegs zu sich heim. Wie groß mag die Wahrscheinlichkeit sein, dass sich jemand von der Dorfgemeinschaft traut, sich denen zwei in den Weg zu stellen? Ich nehme an, nicht so groß. Und doch passiert was Unerwartetes. Und dann kommt die Geschichte von der Frau. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Aber wir wissen, dass sie seit 12 Jahren an Blutfluss leidet. Das heißt, sie hat seit 12 Jahren ihre Mens, ihre Periode. All ihr lieben Männer, ihr wisst, glaubt nicht so genau, was das heißt für eine Frau. Und deshalb kläre ich euch jetzt einmal schnell auf. Das heißt, die Frau hat 12 Jahre lang an Blutverlust gelitten. Die Frau hat 12 Jahre lang Schmerzen gehabt. Sie hat Eisenmangel gehabt. Sie war müde, schlapp, erschöpft und sie hatte mangelnde Abwehrkräfte. Aber damit nicht genug. Hey, zu der damaligen Zeit hat es noch keine Binde gegeben, es hat keine Tampons gegeben, es hat nichts gegeben in dieser Art. Sie hat sich also irgendwelche Stofffetzen oder Stoffstückli zwischen die Beine legen müssen, um das Blut irgendwie aufzufangen. Überlegt euch einmal die Hitze und die Geruchsemission. Es hat keine Waschmaschine gegeben, es hat keinen Tümpler gegeben, es hat geheißen, die Frau hat es mühevoll auswaschen müssen. Und ziemlich sicher nicht nur einmal am Tag. Das heißt, ganz praktisch, zu der Krankheit ist noch jede Menge Arbeit dazugekommen. Und zwar mühevolle Arbeit. Von den Problemen mit der Hygiene mal ganz zu schweigen. Aber das war noch nicht das Ende von dem Problem. Hinzu kommt, dass damals Mädchen mit so ungefähr 13 verheiratet wurden. Wenn die Frau also nach ihrer Heirat an der Krankheit erkrankte, dann kann man davon ausgehen, dass sie jetzt ziemlich sicher, zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte erzählt wird, nicht mehr verheiratet ist. Wieso? Hey, damals war es schon ein Grund, wenn die Frau ihr Essen hat anbrennen lassen, dass sich der Mann hat scheiden lassen können von ihr. Wenn dann eine Frau kein Kind kriegen kann und noch alles Geld ausgibt, was ist denn das dann für ein Grund, die Frau zu verlassen? Aber das ist noch nicht alles, weil das Gebot von den Juden besagt, dass ein Mann, wenn sie ihre Blutungen hat, keinen Sex haben darf. Da muss die Liebe schon sehr groß sein von dem Mann. dass er das 12 Jahre lang aushält. Aber ich glaube, dass es noch einmal eine Schwierigkeit mehr gibt. Und zwar im 3. Buch Mose, Kapitel 15, lesen wir, dass die Frau, wenn sie ihre Blutung hat, unrein ist. Da steht, dass sie alles verunreinigt, was sie berührt. Jeder Gegenstand, jede Person und jede Person, die diese Frau berührt oder ein Gegenstand, wo sie berührt, ist auch wiederum unrein. Also angenommen, Susan wird jetzt auf dem Sitz socken, wo ich heute Morgen schon gesessen bin und ich hätte jetzt gerade meine Mens, dann wäre sie unrein. Nur weil sie auf dem gleichen Stuhl hockt, wie ich heute schon mal gesessen bin. Sprich, hey, ein Leben in der Gemeinschaft ist schlichtweg gar nicht möglich. Zu all den körperlichen Schmerzen, zu all dem körperlichen, sind noch ganz andere Sorgen dazugekommen. Und dann hat sie auch noch nicht einmal in die Synagoge dürfen. Die Frau ist vom kirchlichen Leben ausgeschlossen worden. An die Stelle, wo man eigentlich in der größten Not hingeht, in Synagoge, ist ihr verwehrt worden. Ausgeschlossen. Körperlich am Ende, gesellschaftlich ausgegrenzt. Und jeden Morgen ist die Frau in einem Körper erwacht, wo niemand mehr hat wollen. Jeden Morgen ist ihr neu bewusst geworden, ich passe nicht. Ich bin eine Person, die unerwünscht ist. Ich bin unrein. In der Bibel heißt es, dass ihre Krankheit als Klage galt. Und das heißt eigentlich nichts anders, wie dass die Leute denken, dass Gott die Frau bestraft. Da muss irgendeine Sünde im Leben von der Frau sein, weil sie so krank ist. Wäre da nichts, dann wäre sie auch gesund. Und jetzt überlegt euch einmal, was das für die Frau bedeutet hat. Ganz einfach emotional. Wenn jeder von dir gedacht hat, da ist Sünde in deinem Leben. Anders kann es ja gar nicht sein. Sonst wärst du nämlich gesund. Ich bin davon überzeugt, dass die Frau nicht nur körperlich gelitten hat, sondern auch seelisch. Und ich bin davon überzeugt, dass sie irgendwann deiner Stimme geglaubt hat, selbst wenn sie selber davon überzeugt war, dass keine Sünde in ihrem Leben ist, dass Sünde in ihrem Leben sein muss, weil Gott sie doch sonst gesund gemacht hätte. Und was muss das für ein Leben sein von der Frau? Wenn du immer davon ausgehst, Gott bestraft mich. Für irgendwas, wo ich selber nicht erkenne. Weiter heißt es im Text, dass sie schon bei vielen Ärzten war. Viel Geld zahlt hat und nichts geholfen hat. Im Gegenteil, lesen wir, es ist noch schlimmer geworden. Ja, damals hat es keine Krankenkasse gegeben, sondern du hast alles selber gezahlt. Aber dazu kommt, dass die jüdischen Ärzte keine Ahnung von Medizin hatten. Die hatten keine Ahnung von Anatomie, vom menschlichen Körper, weil es ihnen verboten war, dort die Menschen zu berühren. Alle anderen Länder, Völker drumherum, die haben dann einmal die Tote aufgeschnipselt und haben einmal geschaut, ah, was ist denn da innen drin? Den Juden war das verboten. Und deshalb haben sie keine Ahnung gehabt, wie es im Mensch innen drin aussieht. Sie haben nur am lebenden Objekt forschen dürfen. Und dann kommt dazu, dass die Medizin ja noch gar nicht so weit war, wie das heute der Fall ist. Behandlungsmethoden, die waren dermaßen primitiv und fast schon abergläubisch. Ich nenne einfach ein paar Beispiele. Zum Beispiel liest man im jüdischen Talmud, wie eine Frau, die unter Blutfluss leidet, gesund wird. Und jetzt hört gut zu. Der Rabbi Johanan hat gesagt, man nehme 3 persische Zwiebeln, koche sie in Wein, lasse es die Frau trinken und sage ihr, steh auf, sei gesund. Gute Idee. Aber es gibt noch eine bessere Idee. Man nehme ein Straußenei, verbrenne es zu Asche, lasse die Frau die Asche während der Sommerzeit in einem Leinenlappen und während des Winters in einem Lappen aus Baumwolle tragen und sie ist gesund. Oder noch was Besseres. Man nehme ein Gerstenkorn, das sich im Kot eines weißen Maultiers vorfindet, also kein graues, sondern es muss es weißes sein, einen Tag in die Hand, dann hört der Blutfluss 2 Tage auf, nimmt es 2 Tage in die Hand, hört er 3 Tage auf und wenn sie es 3 Tage nimmt, dann hört es für immer auf. Das ist ärztliche Kunst bei den Juden. Und ich glaube, wir merken alle, das hat nicht wirklich was mit Medizin zu tun. Für mich hört sich das eher nach Quacksalberei an. Und so hat die Frau ziemlich sicher weiter nach Hilfe gesucht. In der Nähe von Kapernaum, der Stadt oder dem Dorf, wo sie gewohnt hat, war eine römische Legion stationiert. Und man kann davon ausgehen, dass da, wo Römer sind, auch ein römischer Arzt dabei ist, weil die haben nicht so wahnsinnig viel von den Juden gehalten. Und man weiß aus der historischen Forschung, dass die römischen Ärzte nicht gerade zimperlich waren in ihren Behandlungsmethoden. Und so war es üblich, dass wenn man Blutung erlitt, dass die Ärzte, die römische, Brandeisen eingeführt haben, um die Blutungen zu stillen. Somit sind Blutungen verödet worden und gestoppt. Und mit dem Wissen, also ich weiß nicht, aber mir zieht es da alles zusammen, aber mit dem Wissen wird es auf einmal völlig logisch, dass in dem Bibeltext steht, und es wurde noch schlimmer. Weil überlegt euch einmal, das hat innerliche Verbrennungen gegeben. Das hat die Frau, die war wirklich plagt. Weil die Verbrennungen, die haben ja auch irgendwelche Verstümmelungen nach sich gezogen. Und Vernarbungen. Die Frau hat auf aller Ebene gelitten. Und die Frau war am Ende von aller Hoffnungen und all ihre Kräfte. Vielleicht geht es dir heute Morgen ganz ähnlich wie der Frau. Fühlst dich hoffnungslos, vom Leben benachteiligt, vielleicht leidest du unter Schmerzen, vielleicht bist du krank. Vielleicht leidest du sonst unter irgendeiner Not. Vielleicht fühlst du dich vom Leben ausgeschlossen, von den Menschen, von der Kirche, vom Leben. In dieser Not werden wir zu Jesus kommen. Ich möchte euch jetzt ein paar Minuten Zeit geben. Zeit geben, um mit dem, was euch so schwer auf dem Herzen liegt, das auszusprechen. Nicht laut, aber innerlich. Und den ganzen Battle mal Jesus vor die Füße schmeißen. Der Eddy ist so ein Mensch, wo es gerade, glaube ich, ganz ähnlich geht wie mit der Frau. Er hat vor kurzem einen Unfall gehabt, am 1. August, und hat sich zu all den Schmerzen, die er sonst schon hat, noch steiß beibrochen. Ich habe mir sagen lassen, dass man da nichts machen kann, wie warten und aushalten. Mittlerweile ist er im Spital, weil er es daheim nicht mehr ausgehalten hat. Und wo ich mit ihm die Woche telefoniert habe, hat er gesagt, Moni, warum? Warum auch das noch? Warum lässt Gott das zu? Und Lia hat mich dann an das Lied erinnert, wo ich euch jetzt gern vorspielen lasse. Und zwar ist das Lied aus dem Musical Samuel. Da heißt es, siehst du mies Elend nicht. Und ich weiß nicht, ob du Wort hast für dieses Elend, wo in dir ist. Wenn nicht, dann brauch die Lied, die Wort von dem Lied. Und sonst nimm deine eigene Wort und sprich's aus. Aber ich lade dich ein, komm mit dem, wo dir Mühe macht, zu Jesus.
Siehst du mein Elend? Siehst du mein Kummer? Siehst du die Tränen auf meinem Gesicht?
Ja, Jesus, wir kommen mit allem, wo uns schwer macht, zu dir. Und wir legen dir es vor die Füße. Wir legen dir miteinander Edi vor die Füße. Aber auch die vielen anderen, die uns in den Sinn kommen. All die Leute, die krank daheim liegen, die alt sind, die nicht mehr im Gottesdienst kommen können und darunter leiden. Wir bitten dich, erbarm du dich. Amen. Die Frau war verzweifelt und es hat nur noch eine Karte gegeben, wo sie hat ausspielen können. Und an dem einen Tag ist sie bereit, alles zu wagen und alles zu geben. Sie hat gehört, dass Jesus in Kapernaum ist. Und als sie ihn findet, ist er von einer großen Menschenmenge umgeben. Aber die Frau lässt sich nicht abschrecken von den Menschen. Sie ist bereit, das Wagnis einzugehen. Und sie tut, was sie hätte niemals tun dürfen. Sie hat sich in die Menschenmenge hineingewagt. Sie hat sich durch die Gruppe durchgekämpft, um zu Jesus zu kommen. Noch nicht einmal, um ihn anzusprechen, sondern nur, um ihn zu berühren. Ich weiß nicht, wie viel Angst das die Frau gehabt hat, dieses Wagnis einzugehen. Aber sie war getrieben von der kleinen Ahnung und einem noch ein bisschen weniger Hoffnung, dass Jesus helfen kann. Vielleicht hast du heute Morgen auch nicht mehr als so ein kleines bisschen Ahnung und ganz wenig Hoffnung, dass Jesus eingreifen kann. Dann lade ich dich ein, das wie die Frau zu machen. Sie drängt sich durch die Menge von hinten an Jesus an. Sie berührt sein Gewand, weil sie gedacht hat, wenn ich das berühre, werde ich gesund. Der Matthäus präzisiert das Ganze noch ein bisschen. Der sagt, der Saum seines Gewandes. Und mit der Präzisierung wird deutlich, was die Frau eigentlich glaubt hat. Die Frau hat glaubt, wenn das der Messias ist und ich den Saum von seinem Gewand berühre, dann werde ich heil. Weil so war Prophezeiung im Alten Testament. Der Messias, wenn man dessen Saum des Gewandes berührt, wird man heil. Hey, und Ereignis überschlagert sich. Die Frau wird schlagartig gesund. Sie spürt, irgendwas passiert mit mir. Und auch Jesus spürt, irgendwas passiert mit mir. Er spürt, dass ihn göttliche Kraft verlassen hat und irgendjemand heil geworden ist. Und deshalb fragt er dann auch, wer hat mich berührt? Was wiederum bei den Jüngern total das Kopfschütteln ausgelöst hat und denkt, der ist verrückt. Weil in dem Gedränge hat ihn natürlich jeder berührt. Und zwar ja auch nicht so, dass jeder, wo Jesus sein Gewand angerührt hat, gesund worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau die einzigste jemals war, wo das Gewand von Jesus angefasst hat. Auch von ihr lesen wir, dass sie gesund worden ist. Die Frau hat Jesus mit einem riesen Vertrauen berührt und mit einer Erwartung, mit einer Vorstellung, wer er ist und was er für Möglichkeiten hat. Als Jesus fragt, wer war's, fällt sie zitternd vor Angst vor ihm nieder. Und ich kann es total verstehen, dass die Frau Angst hatte. Hey, sie hat was Verbotenes gemacht. Sie hat als unreine Frau, also ihr müsst euch die Szene mal vorstellen, sie hat als unreine Frau Jesus berührt, der auf dem Weg war mit dem wichtigsten Mann vom ganzen Dorf, dessen Tochter zu retten. Also ich hätte auch Angst gehabt. Eigentlich hat sie mit ihrer Aktion alle heimgeschickt. Weil wenn sie jemanden berührt hatte, hat es bedeutet für die Juden, sie müssen heim und waren bis zum Abend unrein. Und dann hat man sich waschen müssen und dann ist man wieder rein gewesen. Die Hoffnung vom Jairus, gerade mal so hinweg. Und dann fragt Jesus, wer war's? Wie hat sich die Frau wohl gefühlt? Bloßgestellt? Sie wollte doch eigentlich in der Menge untergehen, ungesehen sich wieder davon machen. Und jetzt wird ihre ganze Situation vor all deiner Menschen ausbreitet. Wie peinlich ist das denn? Aber wisst ihr, wie Jesus reagiert? Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Hey, was ist das für eine Reaktion von Jesus? Das ist pure Barmherzigkeit. So kurz der Satz ist, so wichtig ist er, so genial ist er. Er nennt zuerst einmal diese fremde Frau meine Tochter. Es war allen klar, dass sie nicht Tochter von Jesus war. Aber mit diesem meine Tochter hat er klar gemacht, dass sie wieder Teil von der jüdischen Familie ist. Er wählt diese liebevolle, diese bewusste Anrede, wo die Liebe und die Annahme sichtbar wird, wo das Vertrauen sichtbar wird. Sie ist wieder Teil von der Familie. Sie ist eine Tochter von Abraham. Sie ist ein volles Mitglied von der Gemeinschaft. Sie ist nicht weiterhin eine Ausgestoßene. Bei aller Ausgrenzung, die die Frau erlebt hat, 12 Jahre lang, Nimmt Jesus sie wieder mit innen in Gemeinschaft? Da kommt kein Schimpfen, da kommt kein, was fällt denn dir ein? Hättest du ja erwarten können, hättest du ja vom Rande mal rufen können, vielleicht wäre ich auf dich aufmerksam geworden. Nein. Nichts von dem. Er sagt nur, hey, meine Tochter, du gehörst dazu. Doch da damit nicht genug. Er sagt auch, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also ich finde es Wahnsinn. Ich finde es verrückt, weil da heißt nichts von Gott hat dich gesund gemacht. Oder ich habe dich gesund gemacht. Sondern Jesus sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube hat dich geheilt. Die Frau, der gesagt worden ist, in deinem Leben ist so viel Sünd, dass du nicht gesund werden kannst, der Frau ist ein Glaube bescheinigt worden, wo sie gesund gemacht hat. Die Frau, wo immer wieder gehört hat, du bist krank, weil Schuld in deinem Leben ist, weil du etwas gegen Gott gemacht hast. Die Frau, wo voller Minderwertigkeitsgefühl war, wo sich nichts mehr getraut hat, wo ausgeschlossen war aus dem Leben, die wird als Glaubensvorbild hingestellt. Sie kriegt in aller Öffentlichkeit einen Glaube bescheinigt, wo rettet und heilt. Jesus bescheinigt der Frau, wo in der Synagoge unerwünscht war, ein Glaube, ein echter, heilsamer Glaube. Ich find's noch verrückt. Vielleicht war gerade Jairus derjenige, wo ihre Jahr für Jahr oder Monat für Monat immer wieder gesagt hat, du bist hier nicht willkommen, du bist unrein. Und jetzt wird diesem in der Augen von der ganzen Gesellschaft angesehene frommer Mann ihm zeigt, die Frau hat für einen großen Glauben. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann entlässt Jesus die Frau mit dem Gruß, geh in Frieden. Und damit macht er deutlich, dass die Frau keinesfalls von Gott verstoßene ist. Sondern er macht klar, hey, mit der Frau geht der Friede Gottes. Anders ausgedrückt, mit dir ist der Friede vor Gott und damit Gunst, das Wohlwollen vor Gott. Du bist keine plagte Frau. Du bist keine von Gott abgelehnte. Du bist auch nicht von Gott distanziert und du bist auch nicht bestraft, sondern du bist unterm Shalom, unterm Frieden von Gott. Du bist unter der Zuwendung von unserem Gott. Hey, was für eine 180-Grad-Wende in dem Leben von dieser Frau. Die Frau wird nicht nur körperlich geheilt, sondern ihr Leben wird wieder komplett hergestellt. Und es beginnt damit, dass die Frau aktiv wird. Sie, die nimmer viel mehr hat, wie so ein bisschen die Hoffnung. Die Hoffnung, dass Jesus ihr helfen kann. Und in dieser Hoffnung hat sie ihre Hände ausgestreckt, um Jesus zu berühren. Wisst ihr, es kommt nicht so drauf an, wie genau unsere Anstrengungen aussehen. Bei der Frau war es einfach, dass sie die Hand ausgestreckt hat, dass sie es gewagt hat, sich in die Menschenmenge hineinzugehen. Aber die Frau hat was gemacht. Sie hat was unternommen. Sie hat gesagt, ich bin nicht bereit, noch einen weiteren Tag an der Krankheit zu leiden. Und dann ist sie gegangen. Und alles hat damit angefangen, dass sie ihre Hand ausgestreckt hat und Jesus berührt hat. Mit dieser kleinen Geste, die so mutig war, ist sie mit Jesus in Berührung gekommen. Und mit seiner Macht und mit seiner Liebe. Vielleicht hast du heute Morgen auch nur so ein ganzes kleines bisschen Hoffnung. Hoffnung auf Heilung, auf bessere Umstände, auf Wiederherstellung. Komm zu Jesus. Nur den Saum seines Gewandes berühren. Aber weißt, vielleicht hast du auch gar keine Kraft mehr, das selber zu machen. Dann möchte ich dich an die Geschichte erinnern von deinen vier Freunden, wo ihren Freund das Dach runtergelassen haben, um ihn zu Jesus zu bringen. Er hatte auch nicht mehr viel und schon gar keine Hoffnung auf Heilung, aber seine Freunde hatten es. Und deshalb, wenn du keine Hoffnung mehr hast, hey, dann frag einen Freund, dass er für dich hofft. Ich schließe. Da drehte sich Jesus um und sagte zu ihr: Meine Tochter, hab keine Angst, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden.